Ja, ihr Lieben, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite und ich fand das ganz schön, wie wir auch gerade noch ganz viele Grüße ausgeteilt haben und bekommen haben auch. Ich möchte an der Stelle auch euch beiden noch Grüße mitgeben nach Dresden in die FEG und wir haben gerade so ein bisschen gequatscht und es war sehr schön und ihr habt uns auch Grüße mitgebracht. Ich glaube, darf das einfach mal so von vorne auch weiter sagen. Ihr erinnert euch bestimmt noch an Marilyn, die ja einige Jahre bei uns war zu Gast. Und ihr seid mit Marilyn auch befreundet, gut bekannt, habt sie getroffen vor kurzem und sie hat uns wieder Grüße mitgegeben durch euch beide. Und was ich sehr schön fand, hat die Gemeinde empfohlen an die beiden. Deswegen seid ihr auf Empfehlung hier und das macht mich sehr froh. Also toll, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Nehmt bitte Grüße nach Dresden mit. Und ich muss mal sagen, die sind mit dem Fahrrad von Dresden gekommen nach Köln. Also Respekt, ich glaube, können wir auch mal klatschen. Das finde ich sehr cool. Ja, jetzt wollen wir aber auch eine Predigt noch hören und ich bete vorher noch. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir in aller Freiheit zusammenkommen dürfen und dass wir dir begegnen dürfen in diesem Gottesdienst. Das haben wir schon getan mit Gebeten, mit Liedern, mit Gedanken. Und das wollen wir jetzt auch tun, wenn wir dein Wort betrachten. Bitte, ja, lass dieses Wort Eingang finden in unsere Ohren und in unseren Kopf, aber auch vor allen Dingen in unsere Herzen. Und ja, lass es uns zurüsten für den Alltag und all das, was uns dort begegnet. Amen. Ja, Kerstin hat es schon anmoderiert. Wir befinden uns ja gerade in der Zeit vor Ostern und das ist klassischerweise auch immer die Fastenzeit. Und gerade im Rheinland ist es so, dass das Osterfest und die Fastenzeit eingerahmt wird vom Osterfest, da bewegen wir uns hin und im Rheinland eben auch durch Karneval im Grunde den Startschuss bekommt. Da wird nochmal so richtig auf die Pauke gehauen, gefeiert und dann geht es in die Fastenzeit hinein. Das merken wir im Moment nicht so, weil Karneval über Jahre jetzt schon Corona-bedingt ausgefallen ist, aber gerade im Rheinland ist das nun wirklich unübersehbar. Ja, und wenn wir diese Fastenzeit definieren wollten, dann kann man das relativ gut auf den Punkt bringen als eine Zeit des freiwilligen Verzichts. Und im christlichen Festtagkalender ist damit eben die Zeit, die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern gemeint. Diese 40 Tage vor Ostern sind schon vor langer Zeit festgelegt worden und damit auch der Termin, der Ostertermin. Nämlich im Konzil von Nikäa, das war schon im Jahre 325 und da ist der Termin für das Osterfest immer festgelegt worden als der erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Und deswegen ist Ostern ein beweglicher Feiertag, ganz anders als Weihnachten. Weihnachten ist immer am 24.12. und Ostern variiert, weil das eben auf diesen Frühlingsvollmond zurückzuführen ist. Und deswegen kann Ostern zwischen dem 22. März und dem 25. April immer so hin und her rutschen und damit eben auch die ganzen anderen Festtage, Feiertage und auch die Fastenzeit, die daran gekoppelt sind. Fastenzeit ist eine gebundene Zeit von der Wortbedeutung her und sie meint eine Selbstverpflichtung zum Verzicht. Und traditionell war das auch gut definiert, worauf hat man verzichtet in der Fastenzeit? Auf Fleisch, auf Milchprodukte und auf Eier. Und man war verpflichtet, an den Kar- und Ostergottesdiensten teilzunehmen. Das ist so diese christliche Tradition. Und natürlich kommt dann dazu, und das kennen wir heute auch, wenn wir selber uns mit dem Fasten auseinandersetzen. Viele Menschen, weiß ich, die fasten dann Süßigkeiten oder die fasten Alkohol oder was auch immer. Also da hat sich so das Bündel der Fastenthemen eben auch erweitert. Interessant ist, dieser Wort Fasten ist ja ein deutsches Wort. Wir benutzen das in unserer deutschen Sprache. Und interessant ist, wo kommt das eigentlich her, dieser Begriff Fasten in unserer deutschen Sprache? Und wir haben im Grunde so zwei Wurzeln. Einmal eine Wurzel aus der gotischen Sprache, also eine ganz alte Sprache. Da da heißt das Fasten Fastan und da hören wir sofort raus, wo da die Verwandtschaft ist. Und Fastan heißt eigentlich, wenn man das übersetzt aus dem Gotischen, so viel wie festhalten, beobachten oder bewachen. Also, und wenn man dann weiterspinnt sozusagen von Wortbedeutung, dann hat man so einen Begriff von Festung zum Beispiel oder so, wo auch sowas mit bewachen und schützen auch so dabei ist, festhalten. Also das ist so ein Wortfeld, was zusammenkommt. Und im Althochdeutschen bedeutet Fasten dann nochmal, und da sind wir wieder dicht an der Bedeutung, die wir heute haben, fest an den Geboten der Enthaltsamkeit festhalten und sich binden auch. Das meint Fasten. Und wenn wir das weiterspinnen und diese Bedeutung so ein bisschen ausdeuten wollen, dann können wir diese Fastenzeit als eine Zeit bezeichnen der besonderen Wachsamkeit und Selbstvergewisserung. Und damit verbunden die Fragen, die ich mir in dieser Zeit besonders stellen kann, was passiert gerade um mich herum? Und wo stehe ich gerade mit Gott und mit mir selber und mit meinem Bezug zur Welt? Also eine Zeit besonderer Wachsamkeit und Selbstvergewisserung. Das ist das, was wir sozusagen als kirchlichen Brauch, als kirchlicher Tradition im Hintergrund haben. Aber all das hat natürlich biblische Bezüge und die wollen wir uns jetzt näher angucken. Und interessant ist diese Zahl 40, diese 40 Tage dieser Fastenzeit. Und da haben wir natürlich sehr klare biblische Bezüge. Die 40 ist eine besondere Zahl in der Bibel und ihr wisst, dass Zahlen in der Bibel in der Regel nicht absolute Zahlen sind, sondern ganz, ganz häufig symbolischen Wert haben, symbolisch hinterlegt sind. Das fängt schon früh an im Buch Mose und Exodus 16, wo eben die Bibel von den 40 Jahren Wanderung des Volkes Israels durch die Wüste berichtet. 40 Jahre, da haben wir diese 40 schon mal drinne. Dann auch Buch Mose, Exodus 24, 40 Tage lang begegnet Mose Gott auf dem Berg Sinai. Also wieder diese 40. Und wir springen ins Neue Testament. Und das ist uns allen, glaube ich, sehr geläufig. Und wir wissen das. 40 Tage fastet Jesus selber dann in der Wüste. Wir können das bei Matthäus 4 und dann ab Vers 2 nachlesen. Und ich sagte gerade schon, Zahlen sind nicht absolute Zahlen in der Bibel, sondern sind ganz häufig symbolisch zu verstehen. Und die 40 steht in der Bibel, und das können wir so ein bisschen dann auch hinterlegen anhand der Geschichten, die 40 ist immer die symbolische Zahl der Prüfungen. Es ist immer eine Zeit der Prüfungen. Der heutige Text zum Thema Fasten, den habe ich, oder es sind eigentlich zwei Texte, habe ich dem Matthäus-Evangelium entlehnt. Und ich möchte zuerst mal aus Matthäus 6 die Verse 16 bis 18 vorlesen. Matthäus 6, Verse 16 bis 18 und ich lese aus der Guten Nachricht im heutigen Deutsch. Überschrieben ist dieser Abschnitt schon über das Fasten. Und da sagt Jesus zu seinen Zuhörern, wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmiene auf, wie die Heuchler. Sie machen ein saures Gesicht, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits kassiert. Wenn du fasten willst, dann wasche dein Gesicht und kämme dich, damit niemand es merkt, außer deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgenste sieht, wird dich dafür belohnen. Dieser kurze Ausschnitt, den ich gelesen habe, ist einem größeren Kontext entlehnt, in dem Jesus diese Worte, diese Betrachtung zum Fasten hier an seine Zuhörerschaft weitergibt. Und das ist sozusagen eins der Kerntexte des Matthäusevangeliums und des Neuen Testaments. Es ist die Bergpredigt. Und die Bergpredigt selber ist eine Erzählung, die wir auch in anderen Evangelien kennen, ist also eine synoptische Geschichte. Interessant ist aber, dass dieser Gedanke zum Fasten nur bei Matthäus vorkommt. Also auch Lukas und Markus berichten über die Bergpredigt, aber diesen Bereich des Fastens lassen sie weg. Das ist ein Sondergut bei Matthäus. Wer ist dieser Matthäus? Wir kennen ihn gut als Apostel, als Evangelisten, und wir kennen ihn aus der Bibel. Er erzählt selber über sich, über seine Bekehrungsgeschichte, seine Biografie, auch in dem Evangelium. Und er begegnet uns in der Bibel auch unter einem anderen Namen, unter dem Namen Levi. Und dieser Levi Matthäus hat so eine ganz besondere Geschichte. Der ist nämlich ein ehemaliger Zolleinnehmer. Und der gehörte damals zur dunklen Seite der Macht. Die Zolleinnehmer, die Zöllner, haben wir so, die Zöllner und Sünder, ist so fast so ein Synonym miteinander. Das sind Leute, die waren gegen das Volk Israel, die waren, haben mit den Römern paktiert, und das waren richtig fiese Typen. Und so einer ist dieser Matthäus Levi, und das ist ganz spannend, wenn man dann seine Biografie betrachtet. Abgefasst ist das Matthäus-Evangelium in den Jahren 50 bis 80 nach Christus. Interessant ist auch, dass dieses Matthäus-Evangelium ursprünglich in einem hebräischen Dialekt geschrieben worden ist und sich an eine Leserschaft wendet als Buch, die einen judenchristlichen Hintergrund haben. Das heißt, es sind Menschen, die mit den ganzen alttestamentarischen Geschichten vertraut sind. Die kennen ihre Schriften, und wenn er immer wieder Bezug nimmt ins Alte Testament, dann muss er das nicht erklären. Die wissen, was er meint, die kennen die Geschichten. Und damit sind die Leser auch vertraut mit dem, was das Alte Testament über das Fasten sagt. Ich habe ja eben schon zwei Sachen zitiert, also im Bereich der 40 Tage. Die kennen das. Und es gibt im Alten Testament, und das wissen die auch, die Leute, die das lesen, dieses Matthäus-Evangelium, es gibt ganz unterschiedliche Anlässe, zu dem im Judentum gefastet worden. Und es waren überwiegend individuelle Situationen, die ins Fasten geführt haben. Also anders, als wir das hier im Christentum jetzt machen. Zum Beispiel hat man gefastet, wenn nahestehende Personen gestorben sind, aus einer Haltung der Trauer heraus. Man hat gefastet, wenn existenzielle Entscheidungen anstanden, um sozusagen durch das Fasten sich innerlich auch besser konzentrieren zu können, sich vorzubereiten, sich zuzurüsten geistlich, um dann gute Entscheidungen treffen zu können. Oder auch Fasten aufgrund einer Buße, weil ich Fehlverhalten gemacht habe, weil ich Schuld auf mich geladen habe, und dann faste ich, um zu bußen. Und wenn die Menschen gefastet haben, das können wir auch immer im Alten Testament lesen, dann haben sie das nicht nur so für sich im Stillen getan, sondern das hat man nach außen getragen. Das hat man nach außen dokumentiert, und man hat das einmal durch die Kleidung gemacht, dass man eben ja sich bewusst schäbig gekleidet hat, und man hat auf Körperhygiene verzichtet. Also wenn einer gefastet hat, konnte man das auch sehen. Und witzig ist, dass wir im Grunde so ein bisschen diesen Aspekt in unserer Sprache noch erhalten haben. Ihr kennt bestimmt die Formulierung, wenn man sagt, da geht einer in Sack und Asche. Kennt ihr, ne? In Sack und Asche gehen. Und das zeigt, dass einem wirklich nicht gut geht und er runter ist. Und im Grunde kann man das von außen auch sehen, in Sack und Asche gehen. Und das ist eigentlich ein biblischer Bezug. Denn das war so eine Haltung, die man nach außen gezeigt hat, wenn man eben auch gefastet hat oder eben auch nach außen gezeigt hat, so mir geht's ganz, ganz schlecht. Und wenn man nochmal den Bezug auch zur Schuld sieht, dann haben wir auch einen wunderbaren Begriff in unserer deutschen Sprache, nämlich Asche auf mein Haupt streuen. Kennt ihr auch wahrscheinlich als Formulierung. Das heißt, ich bekenne sozusagen, dass ich Schuld auf mich geladen habe, dass ich schuldig bin. Auch das finden wir in der Bibel. Buch Hiob ist da immer ganz gut, da kann man das relativ gut nachlesen. Der Hiob, der lebt das so richtig aus, auch zu Recht. Er hat ja eine Menge schlimmer Sachen erleben können. Neben diesen individuellen Fastengeschichten gibt es aber auch einen zentralen Festtag im Judentum, wo das Fasten eine Bedeutung hat. Und das ist das berühmte Yom Kippur-Fest, der Versöhnungstag oder auch übersetzt der Tag des Loses. Und dieses Yom Kippur-Fest ist ein Fest, das es schon sehr lange gibt im Judentum. Und wir können im dritten Mosebuch, 3. Mose 16, und da lese ich die Verse 29 bis 31, schon was lesen, wofür dieses Fest eingerichtet worden ist. Jetzt muss ich gerade mal suchen. Da. Überschrieben ist dieser Abschnitt in meiner Bibel weitere Vorschriften für den Versöhnungstag. Das ist dieses Yom Kippur-Fest. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr diesen Feiertag begehen. Diese Bestimmungen dafür gelten für alle Zukunft. Ihr dürft an diesem Tag nichts essen und keine Arbeit tun, auch nicht die Fremden, die bei euch wohnen. An diesem Tag wird für eure Sünden Sühne geleistet und ihr werdet von euren Verfehlungen rein, sodass ihr wieder vor den Herrn treten könnt. Darum müsst ihr fasten und jede Arbeit ruhen lassen. Diese Anweisung gilt für alle Zeiten. Also, Yom Kippur-Fest wird bis heute tatsächlich gefeiert und ich selber habe leider nie den Vorzug gehabt, nach Israel zu kommen oder in Israel zu sein, aber Menschen, die Israel gut kennen, haben mir gesagt, dass das auch bis heute sehr ernst genommen wird in Israel und das geht so weit, dass dieser Ruhetag sogar die öffentlichen Radio- und Fernsehsender betrifft. Also an dem Yom Kippur-Tag gibt es kein Radioprogramm und nichts, also das wird sehr, sehr ernst genommen. Und dann 25 Stunden Fasten. Interessant ist übrigens, dass im Alten Testament das Fasten in der Regel nie über diese 25 Stunden hinausgeht. Also das ist limitiert. Dieses 40 Tage Fasten, wie wir das bei Jesus hier lesen können, ist eigentlich ungewöhnlich. Das macht man normalerweise nicht im Judentum. Teil dieses Yom Kippur-Festes ist dann der Morgengottesdienst und in diesem Morgengottesdienst nach dieser Fastenzeit wird dann eine besondere Lesung gehalten in den Synagogen und die hat auch gerade dieses Thema Fasten zum zentralen Mittelpunkt. Diese Lesung können wir nämlich im Jesaja-Buch beim Propheten Jesaja finden und da wird traditionell aus dem 58. Kapitel werden die Verse 5 bis 8 gelesen. Und da spricht der Prophet im Auftrag Gottes zum Volk Israel. Jesaja 58, Verse 5 bis 8. Ist das vielleicht ein Fasttag, wie ich ihn liebe, wenn ihr nicht esst und nicht trinkt, euren Kopf hängen lasst und euch im Trauerschurz in die Asche setzt? Nein, nee, halt, so nochmal. Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt? Jetzt kommt das Nein. Nein. Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Löst die Fesseln eurer Brüder. Nehmt das drückende Joch von ihrem Hals. Macht jeder Unterdrückung ein Ende. Gebt dem Hungrigen zu essen. Nehmt Obdachlose in euer Haus. Kleidet den, der nichts anzuziehen hat. Und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell, eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Soweit Jesaja in Verbindung mit dem Yom Kippur-Fest, mit dem großen Versöhnungstag. Wenn wir diesen Jesaja-Text mit dem Matthäus-Text vergleichen, dann merken wir natürlich sofort gedanklich die Parallelen der beiden Texte. Das, was Jesus über das Fasten sagt, spiegelt sich im Grunde im Jesaja-Text direkt wider. Und beiden zugleich ist die zentrale Botschaft, sie fordern für das Fasten wieder den gottgemäßen Kontext. Und das bedeutet Fasten, um mich wieder erneut auf Gott auszurichten. Und damit stellt sich Matthäus in die gleiche Kritik, wie das der Prophet Jesaja auch schon formuliert hat. Übrigens 700 Jahre vorher. Die Kritik ist, Fasten ist zur frommen Leistungsschau verkommen und statt den Blick auf Gott auszurichten, geht es nur noch um religiöse Selbstdarstellung. Fazit. Gott, so können wir beiden Autoren, beiden Aussagen entnehmen, Gott braucht unser Fasten nicht. Im Gegenteil, es soll uns helfen, uns erneut auf Gott zu fokussieren. Jesaja betont darüber hinaus einen zusätzlichen Aspekt, der mit der Sicht auf Gott einhergeht. Im Fasten fokussiert sich mein Blick eben nicht nur auf mich und auf Gott, sondern im besonderen Maße auch auf den Nächsten. Und damit wird das Fasten zu einer Zeit besonderer Wachsamkeit und Selbstvergewisserung. Ich frage, was passiert gerade um mich herum? Ich frage, wo stehe ich gerade in Bezug zur Welt? Ich frage, wo herrscht Not und Ungerechtigkeit und wo kann ich konkret helfen? Und da merken wir schon, das Fasten bietet uns eigentlich zwei Perspektiven, zwei Blickachsen, zwei Blickebenen, nämlich einmal der Blick nach innen auf mich selber, in mein Inneres und der Blick nach außen in die auf die äußere Umwelt. Wie geht es mir? Was wünsche ich mir? Was ist mir zu viel? Und was möchte ich ändern? Das könnten nur Fragen sein, die mich mit mir selber umtreiben. Und was ist gerade in der Welt los? Was macht mir Freude? Was besorgt mich? Und wo investiere ich mich in dieser Welt? Jetzt sehen wir, sind wir in einer Zeit, die eigentlich schon auch eine entbehrungsreiche Zeit ist. Und ich habe mir gedacht, im Grunde ist dieses Fasten, dieses Verzichten ja etwas, was uns gerade dieses Jahr auch begegnet in einer Zeit, die eh schon Entbehrungen von uns fordert. Die letzten Jahre haben uns alle herausgefordert. Vieles hat sich verändert und gefühlt auch zum Schlechteren. Und wir haben alle an Optimismus und Zuversicht eingebüßt. Natürlich hat uns Corona die letzten Jahre begleitet und damit eine doch erstaunlich lange Zeit des unfreiwilligen Verzichts. Unser Leben ist eingeschränkt worden, es ist durch Gesetze und Verbote reglementiert worden und vieles, was früher undenkbar war, ist Wirklichkeit geworden. Wir dürfen uns nicht mehr treffen, viele Dinge sind abgesagt worden, vieles ist reglementiert worden und vieles, auf viele Dinge habe ich gar keinen Einfluss. Aktuell erleben wir Krieg in Europa. Fassungslos verfolgen wir in den Medien, wie Putins Regime einen gnadenlosen Eroberungskrieg gegen die Ukraine führt. Die Menschen in der Ukraine erleben mit Beginn der Fastenzeit eine ganz besondere Passionszeit, eine Zeit des Leidens. Ohne Zweifel fokussiert sich unser Mitgefühl gerade sehr auf die Notleidenden in der Ukraine und damit gewinnt die aktuelle Fastenzeit auch eine politische Brisanz. Ein drittes Thema habe ich mitgebracht, was uns umtreibt. Klimawandel. Von vielen jungen Menschen vor allen Dingen geht dabei der Impuls zum Umdenken aus und was ich auch wichtig finde, der Impuls zum Verzicht. Stichwort Konsumverzicht oder in aller Munde, gerade bei den jungen Menschen, Ernährung, vegetarisch, vegan. Also vieles, was für uns Ältere eben selbstverständlich ist, wird von den jungen Menschen durchaus kritisch gesehen und in Frage gestellt. Und interessant finde ich, das ist nicht so im Fokus, aber ich beobachte das, dass damit auch diese Idee von Fasten im Grunde zu einem Lebensstil wird. Man begreift, dass die Art zu leben, wie wir sie leben, einfach so nicht mehr weitergehen kann, dass wir unsere Existenz aufs Spiel stellen und dass wir unsere Welt, die Gott uns anvertraut hat, im Grunde ja verspielen, verscherzen. Und darauf wird reagiert, darüber wird nachgedacht. Und ich finde diese Impulse sehr wichtig. Meine Tochter vor allen Dingen ist da immer sehr streng mit mir, die da auch sehr hinterher ist hinter den Themen. Zusammengefasst merke ich, gerade auch in Bezug zur Fastenzeit, dass wir selber von unserem Lebensgefühl angeschlagen sind. Ich meine, und das merke ich bei mir, aber ich merke das auch in meiner Umwelt, dass wir allgemein das Gefühl entwickeln, dass sich unser Leben nicht mehr zum Besseren entwickelt. Zukunftsoptimismus weicht eher so einer allgemeinen Depression. Wir hatten die Woche die ökumenische Bibelwoche. Cornelius, ich freue mich sehr, dass du das so organisiert hast. Schön, dass du bei uns bist. Und wir hatten tolle Gespräche an den Abenden. Und an einem Abend hat ein Teilnehmer an dieser Bibelwoche das so formuliert. Er sagt, er hat das Gefühl, die Party ist vorbei. Und jetzt ist im Grunde so dieses Erwachen wie so verkatertes Erwachen. So hat er die Zeit beschrieben. Und ich fand das gar nicht so schlecht auf den Punkt gebracht. Wenn wir den zweiten Text zum Fasten bei Matthäus lesen, den finden wir dann in Matthäus 9, die Verse 14 bis und 15, dann wird mit dem Fasten ein zusätzlicher, ein neuer Aspekt angesprochen. Ich muss mal gerade suchen. Überschrieben ist dieser Textblock bei mir interessanterweise mit einer sehr merkwürdigen, komischen Überschrift. Da heißt es nämlich, die Hochzeit hat begonnen. Danach kamen die Anhänger des Täufers Johannes zu Jesus und fragten, wie kommt es, dass wir und die Pharisäer regelmäßig fasten, aber deine Jünger nicht? Jesus antwortete, ihr erwartet doch nicht, dass die Gäste bei einer Hochzeit mit Trauermienen herumsitzen, solange der Bräutigam da ist. Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihm entrissen wird. Dann werden sie alle fasten. Direkt vor dieser gerade gelesenen Stelle erzählt Matthäus von seiner eigenen Bekehrungsgeschichte und die ist ganz stark geprägt von Buße und Umkehr. Ich habe am Anfang gesagt, dass dieser Matthäus eher so ein fieser Typ war, so ein Geldmensch, der die Leute abgezockt hat, wo es nur ging. Und dann hat er durch die Begegnung mit Jesus gemerkt, im Grunde auch diese Innensicht, was alles falsch läuft und hat sich total umgekehrt. Und das macht er auch bekenntnishaft deutlich, wenn er nun über Jesus spricht. Er hat diesen Jesus kennengelernt. Er ist ihm begegnet und Jesus hat ihm eine völlig neue Perspektive für sein Leben gezeigt. Und Matthäus macht hier deutlich, dass Jesus genau das praktiziert, auch in Bezug zum Fasten, was Jesaja schon vom gottgefälligen Fasten gefordert hat. Und damit wird hier das Kernanliegen des Matthäusevangeliums betont. Sein Kernanliegen ist deutlich zu machen, dass mit Jesus von Nazareth der von Gott verheißene Messias auf die Welt gekommen ist, in die Welt gekommen ist und dass sich in Jesus Gott selbst offenbart hat, Gott selbst gegenwärtig geworden ist. Und darauf spielt dieses Bild des Bräutigams an. Das ist für alle Leute, die sich mit den alttestamentarischen Texten auseinandersetzen, völlig klar zu entschlüsseln, Der Bräutigam ist der Messias, der jetzt auf die Welt gekommen ist. Das ist das Bild, was da hinterlegt ist. Und diese Offenbarung, die ist so toll, die ist so wunderbar. Matthäus selber hat es in seinem Leben erlebt, aber er kann es auch noch in die Welt hinausrufen, dass es einfach nur ein Grund grenzenloser Freude ist. Für uns heute bedeutet das, dass wir uns immer noch daran festmachen können und dass wir diesen Herrn eben vor Augen haben dürfen. Und von daher würde ich sozusagen diese Aussage, die Party ist vorbei, würde ich umdrehen und mit dem biblischen Text sagen, das große Fest für uns Christen beginnt gerade erst. Es geht uns nicht um Optimismus, sondern was die Bibel uns bietet, ist Hoffnung statt Optimismus. Während Optimismus eher so eine allgemeine Stimmungslage ist, begründet sich Hoffnung auf eine konkrete Erwartung. Und das ist in dem Bild das große Fest. Der Herr, der schon gekommen ist und der wiederkommen wird. Damit verbindet Matthäus im Grunde mit seinen Gedanken zum Fasten zwei scheinbare Gegensätze. Den Verzicht auf der einen Seite und die Freude auf der anderen Seite. Ich komme zum Schluss. Die Spannung von Verzicht oder auch weitergedacht von Leiden in Erwartung festlicher Freude kennzeichnet nicht nur die aktuelle Fastenzeit mit Blick auf das Osterfest, sondern eigentlich sagt die Bibel ganz klar, dass wir generell als Christen in der Nachfolge Jesu genau in dieser Spannung leben. Und die wird sich in unserem Hiersein, in unserem Leben auch nicht auflösen. Wir leben in dieser Spannung zwischen Verzicht, manchmal auch Leiden und Erwartung, freudiger Erwartung. Dazu hat der Theologe Hans-Joachim Eckstein was sehr Schönes geschrieben, finde ich. Er hat ein kurzes Gedicht geschrieben, das heißt Gewinn oder Verlust. Und er bringt diese Spannung folgendermaßen auf den Punkt. Was bedeutet es nun, an Christus zu glauben? Freude oder Traurigkeit? Stärke oder Schwachheit? Gewinn oder Verlust? Glücklich sein oder leiden? Frieden oder Kampf? Beides. Und das Erste mitten im Zweiten. Leider haben wir heute in dem Maße, wie das Fasten, was ja durchaus auch en vogue ist, von Wellness- und Gesundheitsideen sozusagen vereinnahmt worden ist, auch den Zugang zum Osterfest verloren. Die Jünger haben in dieser Spannung gelebt und die Berufung in die Nachfolge verlangte von ihnen allen einen extremen Verzicht, aber trotz tiefster Niedergeschlagenheit, auch im Angesicht des Kreuzestodes Jesu, verwandelte sich diese Not, dieses Leiden in grenzenlose Freude, als sie dann dem auferstandenen Herrn begegnet sind. Und das ist der Grund, warum wir auch heute noch als Christen das Osterfest feiern. Anselm Grün, vielen bekannt als Autor, Benediktinermönch der Abtei Münster-Schwarzach, hat einiges zum Thema Fasten geschrieben und in einem Interview hat er so seine Position zum Fasten folgendermaßen zum Ausdruck gebracht und damit schließe ich dann auch die Predigt. Er sagt, für mich ist die Fastenzeit eine Trainingszeit in die innere Freiheit, dass ich auch mal verzichte und bewusst körperlich faste. Aber es geht vor allem um Reinigung, nicht nur des Körpers, sondern auch des Geistes. Deswegen ist es auch ein guter Vorsatz, zum Beispiel eine Woche lang nicht über andere zu reden. Das reinigt auch die Gedanken, die sich ständig um die anderen kümmern. So ist die Fastenzeit für mich eine gute Vorbereitung auf Ostern. Das ist das Ziel, dass ich Ostern intensiv feiern kann. Amen.